Jetzt kommt die Politikwissenschaft und wie alle Wissenschaften versucht sie, ein Grundgesetz zu formulieren. Ein Grundgesetz ihres Feldes. Und die politische Wissenschaft hat ein Grundgesetz, in dem sie sowas wie einen Sachzwang, dem die Macht, politische Macht, gehorchen und entsprechen muss, aufstellt. Und der Sachzwang ist der der Legitimität. Und das heißt jetzt, ich habe ja jetzt gerade lang drüber geredet, die politische Wissenschaft interessiert sich nicht für die Staatsräson und den Inhalt des Regierens. Sie interessiert sich immer für, wie ist denn das Willensverhältnis zwischen denen oben und denen unten beschaffen. Geht's auf? Kommen sie überein? Erfüllen die Funktionen, erfüllen die Institutionen der politischen Willensbildung ihre Aufgabe? Und die Antwort heißt, wenn der politische Prozess gelingt, wenn also die Bürger sich die Macht gefallen lassen, ist sie legitim. Und in der Kategorie der Legitimität, da ist die Eigensucht der Macht und die Kategorie der guten Macht zusammengeschlossen. Legitim ist die Macht, die es hinkriegt, Gehorsamsbereitschaft im Volk zu erzeugen. Das ist die Seite, das ist erstmal der Hauptsatz. Legitim ist die Macht, die es schafft, Gehorsamsbereitschaft im Volk zu erzeugen. Die Macht ist erstens gut, weil sie hat sich ja mit den Bürgern verständigt. Und die Macht ist zweitens stabil. Denn wenn die Bürger Ja dazu sagen, dann ist die politische Herrschaft handlungsfähig, frei, ungefährdet. Die Gleichung von Selbsterhaltung der Macht und die gute Macht sein, die Gleichung ist in der Kategorie Legitimität gefunden. Deswegen ist der Leitgedanke der politischen Wissenschaft nach der Seite der Betrachtung der inneren Verhältnisse, das ist Legitimität. Gelingt es der Regierung, die Zustimmung zu organisieren? Und dann merkt man, am Schluss wird dieser Satz, diese tiefe Einsicht, darum geht es in der Demokratie. Es ist keine Wahrheit, darum geht es nicht in der Demokratie. Weil der Staat lauter Sachen gegen die Leute macht, kommt es darauf an, dass er sie dazu kriegt, dass sie sich gefallen lassen. Das stimmt. Aber dass der ganze demokratische Staat keinen anderen Zweck hat, als die Zustimmung der Bürger zu gewinnen, das stimmt nicht. Aber der Gedanke ist jetzt, und dann wird er eine totale Tautologie. Wenn die Bürger sich die Regierung gefallen lassen, ist die Regierung legitim. Das heißt, solange der Laden läuft, ist die Legitimitätsfrage beantwortet. Und dann kommen Politologen durchaus und sagen, ja, und wenn die Revolution auf der Tagesordnung ist, dann ist die Herrschaft auch nicht mehr legitim. Genauso tautologisch wie, solange sie besteht, ist sie legitim, genauso tautologisch ist, und wenn sie nicht mehr besteht, dann ist auch ihre Legitimität weg. Es ist die Überhöhung von Existenz zu gerecht. Es ist die Überhöhung von Existenz zu gerecht. Aber der Beweis für die Gerechtigkeit ist dann doch immer bloß die Unangefochtenheit der Existenz. Ja, und um den Ding dreht sich dann viel in der politischen Wissenschaft, wenn es zum Beispiel linke Politologen sind, Menschen, die bringen Sätze folgender Art zustande. Die sagen, die kapitalistische Wirtschaftsweise mit ihren Widersprüchen und sozialen Gegensätzen schafft Legitimitätsprobleme oder Legitimationsprobleme für den spätkapitalistischen Staat. Jetzt wird der Staat als politologisches Subjekt aufgefasst, nämlich als eins, dem geht es um nichts anderes, als seinen Frieden mit dem Volk herzustellen. Jetzt wird dieser Staat als Opfer der Wirtschaft betrachtet, die er selber einrichtet und bewacht und aufrechterhält. Und gesagt, diese Probleme muss er lösen. Da gibt es von Habermas gibt's Zitate dieser Art. Er hat ein ganzes Buch geschrieben, Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus. Also in dieser Kategorie, da hat man jetzt dann auch das Werkzeug, wo man jedem, der die Zustimmung, wo man jedem Politiker, der was macht, was einem nicht gefällt und was einem übrigens nicht aus politologischen Gründen nicht gefällt, sondern weil die politischen Wissenschaftler auch politisierende Bürger sind, halt irgendeine Meinung haben. Was einem aus irgendeinem Grund nicht gefällt, kann man einem Politiker immer sagen, damit verspielst du die Zustimmung der Bevölkerung und also die Fähigkeit des politischen Apparats zu zukünftigem Funktionieren. Das Mindeste ist die Wiederwahl. Man kann aber auch sagen, wenn einer nicht gewählt wird, wir lassen es nicht bei dem Faktum. Ja, das wäre quasi, da wäre man noch kein Theoretiker, wenn man sagen würde, einer ist nicht mehr gewählt worden, jetzt haben sie ihn nicht mehr gemocht. Haben sie den anderen gemocht. mit ungefähr genauso guten Gründen. Sondern man kann sagen, der ist nicht mehr gewählt worden, also hat er es auch nicht verdient, weil er die Legitimität verspielt hat. Ich lese euch mal was, eine Zitat noch vor, was zu dieser Ecke gut passt. Also das ist ein Berliner Politologe, der heißt Bolle, der äußert sich über Rationalität, ja, wie Berliner so heißen, der äußert sich über die Rationalität politischer im Unterschied zur Rationalität ökonomischer Entscheidungen und sagt, ja, es gibt Politikberatung von Ökonomen und Politikberatung von Politologen. Und die Politikberatung der Ökonomen, die zielt, das kennt er von der Ökonomie, die zielt immer drauf, möglichst große Effekte mit kleinen Kosten zu erreichen. Politologen haben ein anderes Optimierungsvorstellung. Nämlich, also das ist so, sie werben für die Sicht ihres Faches und damit, dass ihr Fach was Eigenes beizutragen hat beim Politikberaten. Und da sagt er, politische Entscheidungsträger suchen Mehrheiten für ihre Politiken, Zustimmung und Akzeptanz eines, also für ein von ihnen formulierten Begriff von gesellschaftlichem Wohlstand, der sich in der Konkurrenz zu anderen durchsetzen soll und jedenfalls nicht, wie Arrows Unmöglichkeitstheorem deutlich werden lässt, durch simple Aggregation individueller Präferenzen entstanden ist. Ja, der sagt jetzt mal, mit dem Zusammenaddieren von Bürgerwünschen ist es nichts. Die politischer Rationalität zugrunde liegende und von Politik unter Nebenbedingungen zu maximierende soziale Wohlstandsfunktion enthält politische Variablen wie Wiederwahlwahrscheinlichkeit, bei durch das politische System bestimmten Zeithorizonten, nicht aber jene Variablen, die dem Zielsystem wirtschaftswissenschaftlicher Politikberatung zugrunde liegt. Die ökonomisch beste Lösung interessiert Politiker in der Regel dann nicht, wenn sie ohne systemgefährdende gesellschaftliche Konflikte nicht durchsetzbar ist, zu demokratischem Machtverlust führt oder der Revolution zur Geltung verhilft. Also es gibt ein politologisches Optimum im Unterschied zum ökonomischen Optimum und das heißt, Ziele mit den geringsten Volkswiderstandskosten zu erreichen. Und da drin, nochmal der Punkt von vorhin, da drin wird sowohl das Bild, das ist eine gute Herrschaft, denn aus lauter Eigensucht, aus lauter Eigeninteresse an ihrem Bestand, an ihrem Fortbestehen, an ihrer Unangefochtenheit, nimmt sie doch tatsächlich Rücksicht auf die Regierenden. Also das ist in der Kategorie der Legitimität ist eben zusammengeschlossen. Eine Macht, die Rücksicht auf die Regierenden übt und das nur aus Eigensucht. Nur um sich selber unangefochten und mächtig und handlungsfähig zu halten. Und jetzt ist Legitimität ist so der schöne Sachzwang, dass die Vorstellung, dass das Böse erfolglos und das Gute erfolgreich sein muss. Und das ist der Gedanke, mit dem sie dann sich beratend ins Tagesgeschäft einmischen. Ich mache jetzt mal Schluss. Ja, ich mache mal Schluss und schaue, was sich aus der Diskussion an Ergänzungsbedarf ergibt und was vielleicht insgesamt noch zum Thema internationale Politik zu sagen wäre. Gibt es denn Wortmeldungen?
Vielleicht nur noch eine Ergänzung zu dem Fall, wenn die Vermittlung nicht gelingt. Dann sagt der Staat auch nicht, okay, die Vermittlung hat nicht gelungen. Macht ihr mal weiter oder jemand anderes, ein anderes System. Sondern, ja, dann kennt auch nicht, wo dann ohne das Vermittlung bedienende System wieder durchsetzt. Ja.
Das ist ja die Sache mit den Notstandsgesetzen. Also das ist der Beweis, der Staat geht nicht in den demokratischen Prozeduren auf. Er steht und fällt nicht mit der demokratischen Form der Herrschaftsbestellung. Er benutzt die, die nutzt ihm, die braucht, deren bedient er sich. Aber der dient er nicht unbedingt. Und die politische Wissenschaft stellt dieses Verhältnis sehr auf den Kopf. Die tut so, wie wenn der Gegenstand und der Zweck der Machtausübung die Verständigung mit den Regierenden wäre. Das ist, was in diesem blöden Wort der politische Prozess drinsteckt. Die Ersetzung des Staats durch den Gegenstand der politische Prozess. Das ist eine Verschiebung, man hat eine ganz andere Optik. Ist vielleicht auch wichtig, insgesamt, wenn man versucht, sich ein Bild zu machen von dem, was da passiert. Wenn ich jetzt sage, die politische Wissenschaft hat was Ideologisches oder ist eine Ideologie, dann ist es nicht so, dass man sagen könnte, die sagen einen Satz und ich sage, das Gegenteil ist richtig. So einfach sind es keine Behauptungen über die Objektivität, dass man sagen könnte, die Behauptung ist verkehrt, das Gegenteil stimmt. Sondern das Besondere oder das Ideologische, das ist dieser verschobene Blick. Das ist die Weise, wie dieses Fach alles einregistriert. Wie dieses Fach alles deutet. Das ist die Schwierigkeit übrigens, wenn man mit wem diskutiert. Du kannst Streit und du kannst aber auch Verständigung kriegen und das ist ja totales Missverständnis.
Also mir war der Vortrag, klar, weil das Thema irgendwo auch logisch zu stark fixiert. Also die Frage war auch, was ist die Funktion des Staates, sich zu schaffen, sich zu erhalten, sich zu schützen und bestenfalls in Konkurrenz zu anderen Staaten zu bestehen. Die Tatsache aber, dass es eine Ökonomie gibt, die sich von diesem Staat die besten Rahmenbedingungen für ihr Agieren herstellen lässt, ist bei dem Vortrag vollkommen im Dunkeln geblieben. Also Staat hat ja nicht nur Funktion für sich selbst, Staat hat in erster Linie ja Funktion für eine bestimmte Ökonomie. Und das, also man könnte jetzt herausgehen und denken, der Staat ist der Böse, aber weshalb er der Böse ist, für wen und für welche Funktion, ist im Dunkeln geblieben. Deshalb war es zu politologisch, weil eigentlich kann man nicht ohne Staat reden, über Staat reden, ohne über Ökonomie zu reden. Ich habe das Wort auch gehört, aber kein Wort von sehr vielen.
Das hat aber schon einen großen Raum, da war ja auch gesagt, dass der Staat notwendig ist für diese Wirtschaftsform.
Es ist vielleicht erstmal insgesamt, es ist ja gewisse Schwierigkeit, weil das eigentliche Thema ist ja auch nicht der Staat, sondern das an der Universität übliche Nachdenken über dieses Feld. Also der eigentliche Gegenstand soll ja sein, die Theoriebildung und ihre Schiefheiten. Also das ist das Eigentliche. Jetzt kommt man öfter mal nicht aus und gerät immer wieder rein ins, statt dass man bloß über die Theoriebildung redet, redet man dann doch immer wieder ein bisschen über, worüber machen die denn ihre Theorie. Und es hat ja auch seine Verdienste, dass man darüber ein bisschen was sagt und dass ich da auch versuche, so ein Bild zu geben von was ich über den Staat, die Institution, ihr Funktionieren und ihren Zweck zu sagen wüsste. Wenn die Aufforderung schon ist mit dem Staat und Wirtschaft, der Staat ist der Böse, ist jetzt gar nicht so mein Problem mit dem Bösen, aber der Staat ist der Böse und dabei sage ich gar nicht, für wen der das tut. So war die Wortmeldung oder so. Ja, da würde ich jetzt sagen, halt aus, Vorsicht. Die Frage heißt, dient der Staat den Kapitalisten? Ja? Ist der Staat das Instrument der Kapitalisten und wie ist das aufzufassen richtig? Diese politische Macht ist tatsächlich das Erste, historisch und praktisch. Sie richtet die Verhältnisse ein, sie erzwingt Verhältnisse. Sie definiert die Menschen als Eigentümer. Als Eigentümer, manche dieser Eigentümer besitzen gar nichts, manche dieser Eigentümer besitzen unglaublich viel. Ohne dass eine Macht diese Verhältnisse stiftet, kommen die nicht in die Welt. Nicht Unternehmer haben erfunden, dass sie viel besitzen. Da braucht es immer eine Gewalt, die sagt, ja, und das gehört ihm auch. Und die anderen haben da nichts verloren an der Stelle. Ohne das kommt es nicht zustande. Historisch kam es halt zustande in der Form, dass es schon ewig politische Herrschaft gibt und frühere Formen vom Besitz schön langsam in die Form des fertigen, modernen, wie vorhin besprochen, Hegel definierten Privateigentums verwandelt worden sind in vielen Schritten. Dann ist der Staat das Subjekt, das übrigens auch über historische Kämpfe sich zu dem über den Klassen stehenden Aufpasser auf die Rahmenbedingungen macht. Der Staat schützt die Rechte des Lohnarbeiters und der Staat schützt die Rechte des Kapitalisten. Das Unglück ist halt, die Rechte sind so verschieden. Als dieses Subjekt, das über den Klassen steht, und das ist übrigens erst erkämpft worden, dass der über den Klassen steht, vorher war er ganz dicke verbündelt mit den Wohlhabenden. Dass er über den Klassen steht, ist sozusagen der Schritt ins 20. Jahrhundert gewesen. Oder die Leistung des Ersten Weltkriegs, die endgültige Trennung in Deutschland. So, dieser Staat steht über den Klassen. Er ist aber keineswegs damit zufrieden, dass er die Rahmenbedingungen setzt und sagt, sollen Sie schauen, was Sie machen. Der Staat ist über seine eigene ökonomische Abhängigkeit vom Erfolg des privaten Geschäfts, seine eigenen Ressourcen, die Steuern, die er kassiert, sind Prozentsätze der Umsätze, die im Land gemacht werden, sind ein Anteil, den er sich nicht per Tausch, sondern per Gewalt aneignet aus dem Verdienten der Privaten. Deswegen ist er ein Parteigänger nicht bloß der Ordnung des Kapitalismus, sondern er ist ein Parteigänger des Erfolgs des Kapitalismus, der unter seiner Hoheit zustande kommt. Und so wird der Staat dann aus ganz eigenem Interesse, also aus dem Interesse an seinem Florieren, an seinen Ressourcen, an der Reichweite seiner Macht, zum Parteigänger des Erfolgs des Wirtschaftswachstums, das er im Lande zu organisieren versteht. Und in der Hinsicht wird er dann wieder ganz, ganz eng parteiisch für die Privatinteressen der Unternehmerschaft und sehr kritisch gegen die Privatinteressen der Arbeitnehmer, die er im Prinzip auch anerkennt und schützt, aber doch immer als die störende Größe zur Kenntnis nimmt, während die andere Größe die ist, auf die es ankommt. Also so ist, aber wie gesagt, jetzt sind wir richtig weg von der politischen Wissenschaft, jetzt sind wir bei einer Erklärung dessen, wozu es den Staat gibt und wie der Staat zu der Wirtschaft, die er von sich abtrennt, steht. So kann ich das Bedürfnis ohne weiteres bedienen, das ist nicht mein Problem. Was ich nicht mitmachen möchte, ist ein linkspolitologischer Gedanke, nämlich der Kapitalismus denaturiert den guten Staat, der doch ein Gemeinwohl verfolgen könnte, wenn ihm das Kapital nicht immer zwischen die Beine schießen würde. Das ist nicht das Problem. Ja, dann will ich sagen, nicht mehr. Also das sind so, wenn wir die, es gibt in Frankfurt gab es eine Politologenschule, da war ein Mann, der hieß Hirsch, und der hat in die Richtung argumentiert. Der Staat hat lauter Probleme, weil das Kapital so eine schlechte Wirtschaftsordnung ist.
Der Staat balanciert durch die Wirtschaft und befreit der Staat und den Mehrstaat, den er bisherlich tun.
Und das wahre Allgemeinwohl könnte der Staat bloß verfolgen, wenn er nicht abhängig wäre von den großen Konzernen.
Genau, dann schmeißen Sie also der zentrale Begriff bei der Macht der Konzerne. Die Macht der Konzerne, muss man mal fragen, wo wollen die stehen, denn die Macht der Konzerne?
Es ist doch alles eine Lizenz von der politischen Macht. Ohne die könnten die Konzerne das alles nicht machen.
Und dann sieht man ja auch mal, dass die Börsen, in den USA, große Konzerne von heute auf morgen stillgelegt werden oder in Russland der größte Kapitalist im Knast ist. Also das ist
so frei ist der Staat, wenn er meint, das braucht er. Ja.
Aber man kann natürlich fantasieren, was hier passieren kann. Also wenn der Staat beispielsweise Inflationsapparate nicht mehr bezahlen kann, wäre es ja vielleicht denkbar, dass die Wirtschaft anfängt, die Inflationsapparate zu bezahlen, um halt eben das verwendete Interesse des Kapitals aufrechtzuerhalten. Also ich würde nicht so ganz wegwischen. Kommt doch immer ein bisschen auf den Staat, wo es dann beispielsweise der größte Kapitalismus hat. Ne? Weil der Staat hat eben selbst als Kapitalist auftreten will.
Aber das sind eher die innerwählten Staaten, die sie privat erwähnen haben, wie Kolumbien. Ja, der Staat außer Kraft oder nicht, funktioniert nicht mehr. Die stellen sie auch selber bereit. Aber sobald der Staat wird, das ist übrigens jetzt in Kolumbien, wo der Ruine versucht, diese ganze wieder zurückzuholen, wieder staatlich einzubringen, wie er sagt, Kapitalisten wollen keine eigene Macht haben. Also keine eigene Macht.
Es wird aber sowieso wieder zum Staat.
Und der Staat, das ist ja auch wirklich ein funktionierender Kapitalismus, wo es entwickelt wird, der ist darauf angewiesen, dass der Staat auch drüber steht. Weil nur so kann er die Konkurrenz zwischen Kapitalisten lösen. Und würden ihn nicht gegenseitig in die Kasse rauchen.
Ich muss auch so sagen, die Gesetze des Kapitals, ja, das sich die Unternehmer wechselseitig Konkurrenz machen und dass dabei die Arbeitskräfte das Instrument sind, dass sie immerzu ihre Kosten senken, um preiswerte Ware auf den Markt zu werfen, um dem Konkurrenten Marktanteile wegzunehmen. Dieses ganze Verhältnis existiert nicht, wenn politische Gewalt und wirtschaftliche Macht zusammenwachsen. Dann ist es einfach wie, was weiß ich, wie wenn der Räuberhauptmann in seinem Dorf regiert. Ja, also der ganze Kapitalismus beruht schon auf der Trennung von staatlicher Macht und ökonomischer Konkurrenz. Sonst gibt es die ganzen Gesetze der, ja, der Konkurrenz, der Steigerung der Produktivität der Arbeit. Wer einfach das Kommando hat und sich alles aneignet, was in Reichweite ist, der muss die Produktivität seiner Arbeiter nicht unbedingt steigern. Der muss nicht immer mehr von dem Geld, das er verdient, reinvestieren, damit die Größe und Schlagkraft seiner Firma wächst. Das alles beruht auf der Trennung von politischer und ökonomischer Macht. Und der kapitalistische Staat hält das Zusammenwachsen in privater Hand immer für eine Gefährdung von sich. Das hält er dann für Mafia oder das hält er für das Hinüberwachsen von ökonomischer Macht in politische, wenn die zu groß werden. Es gibt immer in jedem Staat gibt es eine Wettbewerbskommission, in der Kapitalgröße einerseits geschätzt wird als Konkurrenzmittel gegen das Ausland und nach innen als Bedrohung für die politische Macht gesehen wird. Ja, wenn die so viel Macht haben, dass man denen nichts mehr verbieten kann, dann, also wenn die so viel ökonomische Macht haben, dass die politische Macht denen nichts mehr verbieten kann, dann sind sie zu groß geworden. Also das gehört zu dem ganzen Laden total dazu. Wenn es jetzt keine Wortmeldungen gibt, dann, ja, bitte.
Andersrum fällt mir aber ein, wenn zum Beispiel Politiker dicke Schmiergelder abkassieren von irgendwelchen Fettenfirmen. Und dann deshalb das eben so verabschieden, wie die Firma das gerne hätte, sucht die Firma ja doch irgendwo auch an der Macht, ne?
Naja, das Beispiel beweist beides. Das Beispiel beweist erstmal, die muss sich die Macht kaufen, also ist sie schon mal nochmal was anderes, als was sie selber in der Hand haben.
Aber sie kann sich die Macht
kaufen, das ist die nächste Seite. Und die dritte ist, und das ist mir viel wichtiger als das beides, bei uns wird Korruption bestraft. Ja, zumindest ist sie im Prinzip verboten. Ob es dann immer gelingt, ob das dann gelingt, den Nachweis zu führen und so weiter, so ist es halt im juristischen Feld. Ist mir nicht so wichtig. Die Geschichte ist mehr die. Der gute Bürger regt sich gern über sowas furchtbar auf, dass da mal wieder Bestechung war. Ernstlich die Frage sich vorlegen, was ist denn eigentlich kaputt, wenn die an der Macht sind, ihr Macht auch noch ein bisschen dazu benutzen, dass sie ans Geld rankommen. Ja, das ist ja sozusagen, das ist ja wieder das ganz Normale. Die Macht, die übers Geld regiert, ist natürlich selber ein Riesenzugang zum Geld. Für Geldbesitzer ist es unheimlich wichtig, Politiker auf ihrer Seite zu haben. Also ist klar, wer kann sich schon bestechen lassen. Ne? Es gehört richtig ins Feld der Politik. Halt Mächtige können sich bestechen lassen, andere können es eh nicht. Die Frage ist die, was machen sie denn eigentlich kaputt? Wenn sie zum Beispiel eine Brücke bauen über den Rhein und 13 Baufirmen melden sich und jede bietet ein bisschen ein Bestechungsgeld an und die das meiste Bestechungsgeld anbietet, kriegt den Bau. Am Schluss muss man sagen, na, irgendeine hätten sie ja sowieso nehmen müssen. Man denkt immer, da geht furchtbar was kaputt. Aber so läuft der Laden halt. Dass die Mächtigen auch noch die Hand aufhalten, ist doch normal. Bestraft wird es eigentlich mehr wegen dem Standpunkt, der Politiker hat dem Staatsauftrag zu dienen und nicht im Interesse seiner Geldbörse zu operieren. Mehr wegen der Seite wird es bestraft, als weil man fürchtet, da wird wirklich eine suboptimale Lösung fürs Gemeinwesen gefunden.
Ja, aber wenn das Schule macht.
Das macht ja Schule. Jetzt habe ich es halt erfunden in 5 Sekunden.
Okay, dann werden mal Gesetze erlassen, die mir fällt jetzt auch nicht gut ein.
Naja.
Was weiß ich, zum Beispiel die Legehennenhaltung jetzt so weiterhalten, was eben nicht mehr rentiert und dann wird eben ein bisschen Geld bezahlt, dass die Politiker das Gesetz wieder so ändern, dass es eben noch eine Batterie halten wird. Was ich das so schön macht und warum dann ein bisschen Geld machen kann. Eigentlich sind alle dagegen, das ist ich, 80% würden am liebsten Freilandeier kaufen, aber das Gesetz wird dann eben doch wieder so erlassen, dass es doch weiterhin erlaubt ist. Und warum? Weil vielleicht irgendjemand das Geld in der Tasche gesteckt hat. Großbesitzer, also da sind jetzt auch.
Aber da haben wir eigentlich ja, das Beispiel liegt ein bisschen schräg, weil dann, wie viel Gesetzesmacher gibt es bei uns? 600? 540? Irgend sowas. Also eine ganze Menge, da haben sie schwer zu bestechen. Das tun die auch gar nicht. Die Leute, die sie dann sich kaufen, sind dann gar nicht die Entscheidungsmacher, das sind dann sogenannte Lobbyisten. Und das, naja, das reicht, was heißt das schon groß? Da würde ich erstmal sagen, ja, so läuft der Laden. Es gibt Interessen, die gelten im Land als wichtig. Es ist Wirtschaft. Wenn da was wegbricht, ist es ganz blöd. Verliert das Land Wachstum, verliert das Land Arbeitsplätze. Also das will man nicht. Meldet sich die Wirtschaft, jetzt hat sie automatisch ein Ohr. Die Politik hat automatisch ein Ohr für die Wirtschaft. Jetzt bezahlt die Wirtschaft, das hat sie immer, die ganze Zeit über. Wenn Sie Umweltgesetze machen, dann erkundigen Sie sich bei denen, für die Sie den neuen Umweltgesetzen unterwerfen wollen, danach, wie weit Sie eigentlich technisch sind, ob Sie das hinkriegen und ob Sie es sich leisten können. Wenn Sie den Katalysator einführen, zum Beispiel für die Autos, das ist jetzt 12 oder 14 Jahre her, 10 Jahre vielleicht, weiß nicht genau, dann erkundigt sich die Bundesregierung bei VW und bei BMW und so weiter und sagt, könnt ihr eigentlich einen Katalysator jetzt schon lohnend bauen? Und wenn die sagen nein, dann sagen die deutschen Politiker, dann verwenden wir uns in Brüssel dafür, dass das ein halbes Jahr später erst verwirklicht wird. Und zwar nicht gleich, weil sie bestochen sind, sondern weil sie erstmal den Standpunkt von sich aus haben, ja, deutsche Arbeitsplätze, die Konkurrenzfähigkeit einer deutschen Firma gefährden. Bloß wegen den Katalysatoren, ein halbes Jahr später kommen sie dann ja. Und wenn dann die Firmen signalisieren, in einem halben Jahr können wir es, dann sagt die deutsche Außenpolitik, also die deutschen Brüssel-Politiker, die sagen dann, in einem halben Jahr muss es dann aber auch unbedingt sein. Wenn es die Italiener dann noch nicht können, umso besser, dann haben die Italiener den Konkurrenznachteil und müssen entweder bei uns die Katalysatoren einkaufen oder hinnehmen, dass sie Autos kaufen, die diesen Makel haben. Also das alles findet erstmal statt, ohne dass bestochen werden muss, weil das ist ja sowieso das deutsche wirtschaftspolitische Interesse. Und dann geht es erst los mit dem Bestechen.
Naja, aber was dann können? Ne? Können wir dann, dass wir wirklich nicht können? Können wir vielleicht, nee, dann machen wir aber nur 3 Milliarden Überschuss, wir würden aber lieber 5 Milliarden Überschuss machen und deswegen müssen wir noch 3 Jahre warten.
Ja, können. Ja, das Können hat alle Momente von zu einem lohnenden Preis herstellen. Und was unmöglich ist, was den Profit vernichten würde, will die Politik nicht verlangen. Das wäre, was ist, ja, das macht man nur in Notfällen und eigentlich bei der normalen Industrieentwicklung nicht. Da macht man es umgekehrt. Man macht Auflagen, die sich nach dem Stand der Technik, der lohnenden, der preiswerten Technik richten. Und dann ist es immer noch eine Auflage für die Firmen, die zu rückständig und zu arm sind, als dass sie sich die Auflagen leisten könnten. Aber die allermeisten, für die trifft die Auflage genau dann ein, wenn es in ihre Rechnung auch reinpasst, der Auflage zu entsprechen. So viel Rücksicht wird schon ganz selbstständig genommen. Und deswegen meine ich eben, ja, Bestechung, dann zahlt man sie an Lobbyisten und es ist eigentlich bloß ein bezahlter Mensch, der in den Ministerien rumläuft und sagt, habt ihr bedacht, dieser wichtige Kunde VW oder diese wichtige Firma VW würde leiden, wenn ihr das beschließt. Wollt ihr das? Muss man immer sagen, formell, der Staat bleibt selbstständig dagegen, der kann es auch beschließen, wenn er genug Gründe in seiner Richtung hat. Aber das Wohl von VW wird immer hochgehalten und ist ein wichtiger Gesichtspunkt im Entscheiden. Gut, alles bloß Beiträge zu dem Thema. Glauben wir doch nicht, dass durch Korruption was kaputt gemacht wird in dem Land. Werden die Politiker noch ein bisschen reicher, als sie ohnehin werden?
Würde ich mir das aber nicht.
Doch.
Aber doch ganz schön anders sortiert.
Vielleicht ich mal weiter, glaubst du, dass die sehr viel besser handeln würden, wenn die nicht bestochen würden? Dass die dann sehr viel Gutes machen würden?
Ja. Im Wesentlichen werden sie zu dem bestochen, was sie sowieso wollen. Oder was sowieso ihrer Raison entspricht.
Diese Politiker würden auch dann nicht ganz tolle Sachen für uns entscheiden, wenn sie nicht bestochen werden.
Da gehen auch nicht von aus.
Deswegen verändert das nicht so viel.
Ich kann noch eins sagen, dass du noch dazu sagst, also das geht ja um Kritik der falschen Gedanken der Ideologie.
Ja.
Und was heute gang und gäbe ist, bei Studenten oder sonst wo, heißt immer dem Staat, den guten Grund abzustreiten, indem man sagt, es ist neoliberale Politik. Dass also in dem, zu sagen, die das so kritisieren, stellen sich ja sehr kritisch dazu und sagen, da gibt es gar keinen guten Grund, sondern ich kritisiere jetzt gerade, als das sind wieder dieser neoliberale Gesichtspunkt oder diese neoliberale Politik. Und man könnte, und dann kommen lauter Konjunktive, das alles ganz anders machen. Also inwiefern das in die Ideologiekritik hineingehört, dass wenn man den Staat so kritisiert, man schon wieder auf ihn reingefallen ist. Die einen guten Grund für ihn sucht, indem man sich so distanziert.
Also wer die neoliberale Politik anklagt, kritisiert am Regieren mit einer Kategorie, die nicht in die politische Wissenschaft, sondern in die Ökonomie gehört. Also das ist eine Kategorie der Wirtschaftspolitik, nicht der Kategorie der politischen Wissenschaft, also nichts Politologisches in dem Sinn. Es ist die Geschichte, wird das Gemeinwohl am besten dadurch erreicht, dass die politische Macht, die Kapitale, auf nützliche Funktionen fürs Gemeinwesen insgesamt verpflichtet, also Kündigungsschutz, Umweltschutz, und dass der Staat für das Lohnen, das dadurch gefährdet wird, mit eigenen Mitteln, nämlich mit Finanzpolitik, die antizyklisch funktioniert, einsteht, was nachhilft beim Profit. Ja, Wachstum schafft, wo es nicht von selber entsteht und so Sachen. Und dem steht entgegen die andere wirtschaftspolitische Optimierungsvorstellung, die heißt, wenn das Kapital nicht genug wächst, beweist es bloß, dass es immer noch zu viel Auflagen gehorchen muss, dass es immer noch zu vielen Schranken unterworfen ist, dass es immer noch zu viel Steuern bezahlen muss, etc. So dass man das Gemeinwohl dadurch steigert, nämlich das Wachstum im Land und das, was insgesamt rauskommt, dadurch steigern muss, dass man dem Kapital mehr erlaubt. Das ist neoliberal. Das sind die beiden Alternativen. Und es ist vollkommen klar, wer diese Kritik macht, der ist der Meinung, dass die Schäden, die er zur Kenntnis nimmt, hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland, sinkende Löhne, Zerstörung dessen, was man mal als soziale Sicherheit und ihre Institutionen gekannt hat, er ist sich ganz sicher, dass das nichts mit dem Zweck und dem Grund dieser Wirtschaft zu tun hat. Der sagt, das kommt von einem schlechten Regieren. Der lässt Licht gelten, dass diese Konsequenzen in der Rechnungsweise des Kapitalismus selber drin liegen, sondern sagt, er wüsste eine bessere Methode, vom Staat aus seinen nationalen Kapitalismus zu managen. Und auf der Ebene findet dann der Streit statt. Und der Streit ist einer von Wirtschaftspolitikern. Also das hat nichts mit System zu tun. Das ist, wie lenken wir dieses Wirtschaftssystem? Und dann kommt Lafontaine gegen Westerwelle. Ja, und Lafontaine steht einfach auf dem Standpunkt Keynesianismus. Man könnte das Wachstum mit politischen Mitteln befördern, indem man mehr Staatsschulden macht und indem man das Kapital auf volksnützliche Aufgaben verpflichtet. Und dann kommen die anderen und sagen, das habt ihr ja schon 30 Jahre probiert und das ist die Arbeitslosigkeit während der Zeit immer größer geworden. Sozial ist, was Arbeit schafft, und wenn sozial ist, was Arbeit schafft, dann ist jede Schranke fürs Kapital unsozial. Jede Rücksicht auf die Arbeitskräfte unsozial. Das ist die andere Linie. Und wie gesagt, das sind beides Dinge, die tun so, als ob es bei der Regierung so was wie eine frei gewählte Politstrategie gäbe. So nach dem Muster, greif mal in die Rezeptkiste von Keynes oder greif mal in die Rezeptkiste von Milton Friedman. Wir wollen überhaupt nicht wissen, dass der Staat überhaupt kein so ein Rezepteverfolger ist, dass das Problem gar nicht darin besteht, die haben ein veraltetes Rezept, sie wollen ein neues, sondern dass das Ding darin besteht, heute ist die kapitalistische Nation Deutschland in einer anderen Konkurrenz, als sie 1900, wann war das, 70 bis 80 war. Das ist das Entscheidende. Arbeit lohnt sich fürs Kapital nicht mehr so gut wie damals. Nicht mehr so viel Arbeit lohnt sich fürs Kapital wie damals. Damals hat man mit der Währung gar noch nicht konkurrieren müssen. Jetzt konkurriert man mit der Währung, also konkurriert man auch mit der Solidität des Staatshaushalts und so Sachen. Aber wie gesagt, das ist ein neues Fass aufmachen. Da sind wir jetzt eben in einem anderen Fach. Da sind wir bei wirtschaftspolitischen Erfolgsideologien. Der Meinung, man könnte den Kapitalismus besser und schlechter verwalten und man hätte eine viel bessere Vorstellung einer viel besseren Verwaltung davon. Aber wie gesagt, alles miteinander. Kein Feld der Politologen.